Berlin, November 1978. Mein Kind wurde entführt, wiederholte Carla, als man sie endlich zu einem Beamten der Kriminalpolizei gebracht hatte. Der Mann hieß Köhler, war noch sehr jung und machte ein wichtiges Gesicht. Vor ihm lag ein Fragebogen, den sie hatte ausfüllen müssen. »Hier steht, dass Sie Ihre Tochter seit 2 Monaten vermissen. Warum kommen Sie erst jetzt?« »Weil ich im Krankenhaus war.« Er versuchte, zu dem Kollegen rüberzuschielen, mit dem er das Büro teilte. »Und Ihr Mann?« »Glaubt nicht, dass unsere Tochter entführt wurde.« Es war nicht schwer zu erraten, was der Kriminalbeamte Köhler gerade dachte. Wer von seinen Kollegen erlaubte sich einen Riesenspaß mit ihm? Oder, zweite Möglichkeit, warum bekam immer er die Verrückten? Also würde sie es ihm genauso erklären, wie sie es sich Tag für Tag in den vergangenen Wochen zurechtgelegt hatte. »Passen Sie auf. Ich musste im September ins Krankenhaus wegen einer Gürtelrose. Meine Tochter Felicitas war zu der Zeit 6 Monate alt und durfte sich nicht anstecken. Deshalb wurden wir voneinander getrennt. Ich war über eine Woche lang sehr geschwächt und habe sie nicht gesehen. Als es mir besser ging, brachte mir die Krankenschwester ein Kind im Alter meiner Tochter und behauptete, es handle sich um Felicitas. Aber es war nicht Felicitas. Und da mein Mann nicht bestätigen konnte, dass es sich um ein fremdes Kind handelte, glaubte man mir nicht und steckte mich mit der Diagnose einer postpartalen Depression in die psychiatrische Abteilung. Gestern durfte ich wieder nach Hause. Dort fand ich das fremde Kind vor, von dem man behauptet, es sei Felicitas. Eine Kinderfrau kümmert sich um das Kind, und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.« Sie war froh und erleichtert, dass sie ruhig geblieben war, zumindest bis zu dem Moment, bis sie »Mein Mann ist ein Idiot« hinzufügte. »Wenn ich sage, das ist nicht mein Kind, ist es nicht mein Kind, oder?« Köhler kaute auf seiner Unterlippe herum. »Ihr Mann sagt also, dass das Kind seine Tochter ist.« »Herrgott, er hat sie 4 Monate lang nicht gesehen, und ehrlich gesagt hatte er vorher kein besonderes Interesse an ihr. Was nicht heißt, dass er sie nicht liebt. Er kann leider erst etwas mit Menschen anfangen, wenn er sich mit ihnen unterhalten kann. Das geht vielen Männern so, glaube ich. Außerdem arbeitet er sehr viel.« Der Beamte spitzte die Lippen. »Sie sagen also, dass Ihr Mann kein geeigneter Zeuge ist, wenn es um die Identifizierung Ihrer und seiner Tochter geht.« Sie wedelte mit der Hand den Zigarettenrauch weg, den sein Kollege seit ein paar Sekunden produzierte. Es sah aus, als würde sie Köhlers Frage wegwischen. »Hören Sie, ich weiß selbst, wie sich das anhört.« Köhler blätterte in einer Akte, die auf seinem Schreibtisch lag. Er wollte offenbar Zeit gewinnen. »Noch weiß er nicht, wer ich bin«, dachte Carla. »Noch kann ich ihn auf meine Seite ziehen, wenn ich es nur irgendwie schaffe, ihn zu überzeugen. Aber früher oder später würde er es ja doch herausfinden.« Also erzählte sie, wie sie den Arzt angegriffen hatte und dass die Staatsanwaltschaft verfügt hatte, sie unter psychiatrische Aufsicht zu stellen. Sie hatte sich dagegen wehren wollen, aber dann wäre sie wegen Körperverletzung angeklagt worden. Und rückblickend fand sie, es wäre besser gewesen, sich für eine Verurteilung zu entscheiden. Wenn Frederik sie nur nicht überredet hätte. »Es ist doch besser, den Leuten zu sagen, dass du im Krankenhaus bist«, hatte er gesagt. »Wie sieht es denn aus, wenn jemand erfährt, dass Carla Arnim, geborene Mannheimer, in Untersuchungshaft sitzt? Man wird sich fragen, warum. Alles wird rauskommen. Du verlierst deinen Ruf und deine Arbeit. Du gefährdest alles, was deine Eltern und Großeltern aufgebaut haben. Und was soll ich unserem Sohn sagen?« Es hatte gut geklungen damals. Aber jetzt musste sie dem Beamten sagen, »Hören Sie, ich bin offiziell eine Verrückte, aber glauben Sie mir trotzdem meine unglaubliche Geschichte.« Dieser Köhler war noch zu jung, noch nicht abgebrüht genug, um sie einfach rauszuwerfen. Er hörte ihr zu, bis sie ausgeredet hatte, versprach ihr, sich um den Vorgang zu kümmern. Beide wussten sie, dass es eine Lüge war, und brachte sie schließlich zum Ausgang. Carla winkte ein Taxi herbei. Ihr Mann ließ sie nicht Auto fahren, wegen der Antidepressiva, die sie nehmen sollte, die sie aber nicht nahm. Natürlich sagte sie ihm nicht, dass sie den Abfluss runterspülte. In der Klinik hatte sie sie nicht so einfach verweigern können. Die Schwestern hatten sich neben sie gestellt und sie hatte den Mund öffnen müssen, um zu zeigen, dass sie die Tabletten auch wirklich geschluckt hatte. Aber seit sie zu Hause war, nahm sie sie nicht mehr. Sie wusste, dass sie keine Depressionen hatte. Das Einzige, was sie hatte, war die Gewissheit, dass ihre Tochter nicht mehr bei ihr war. Und dieses Gefühl zerriss sie. Die Polizei würde ihr auch nicht helfen. So viel stand fest. Was blieb ihr noch? Der Fahrer hielt vor ihrer Villa. Sie blieb sitzen und sah auf das Haus, das sich nicht mehr wie ihr Zuhause anfühlte, und wünschte sich, der Fahrer würde Gas geben und weiterfahren und ganz vergessen, dass sie auf dem Rücksitz saß. »Dit wären 16 Mark und Janschen auf 50 Pfennje, die Dame.« Sie gab ihm 20 Mark. »Behalten Sie den Rest«, und stieg aus. Als er längst verschwunden war, stand sie noch immer vor dem Haus, unwillig, den Schlüssel aus ihrer Handtasche zu nehmen oder auch nur einen Schritt auf das Grundstück zuzugehen. Im Haus wartete das fremde Kind. Sie hob den Blick zum Fenster des Zimmers, das einmal für Felicitas eingerichtet worden war. Carla fragte sich, wie sie dieses fremde Kind nennen sollte. Alle nannten es Felicitas, aber Carla hatte keinen Namen, kannte das Kind nicht, wollte es auch nicht kennen. Sie konnte es nicht Felicitas nennen. Das würde bedeuten, dass sie ihre Tochter aufgegeben hätte. Sie durfte ihm aber auch keinen anderen Namen geben, aus Angst, dadurch könnte sie eine Bindung zu dem Kind aufbauen. Und käme das nicht einem Verrat an ihrer Felicitas gleich? Plötzlich stand Frederik neben ihr. »Komm ins Haus.« Sie erschrak und wich zurück, ließ sich dann aber von ihm am Arm nehmen und ins Haus führen. Carla hörte im ersten Stock die Schritte von Junior und Sally, dem neuen Kindermädchen. Sally kam aus Schottland. Ihr Sohn und Sally lachten gerade. Sie waren die einzigen, die im Haus noch lachten. Carla zog Mantel, Schal und Handschuhe aus und wandte sich zur Tür, die in die Bibliothek führte. Doch Frederik hielt sie zurück. »Willst du nicht nach oben gehen, guten Tag sagen?« Sie spürte, wie der letzte Rest Energie sie verließ. »Wie denkst du über Felicitas?« Er reagierte verärgert. »Ich liebe sie. Was ist? Gehst du nach oben?« »Nein, ich muss arbeiten.« Es war nicht einmal gelogen. Sie hatte Ideen, Pläne, sie musste telefonieren, Briefe schreiben, Auktionen vorbereiten und sie musste ihre Tochter suchen. Frederik schüttelte den Kopf. »Niemand erwartet von dir, dass du schon wieder arbeitest. Jeremy kann das doch ohne weiteres alles erledigen. Niemand erwartet, dass du dich um die Geschäfte kümmerst.« »Ich schon.« Damit ließ sie ihn stehen.